Sie wird wie ein schwerbehindertes Kind präsentiert, obwohl sie in Wirklichkeit laufen kann, essen und denken. Gypsy ahnt sehr früh, dass vieles, was ihre Mutter sagt, nicht stimmen kann. Sie bemerkt ja, dass sie stehen und gehen kann. Sie fühlt ihre Beine. Aber sie spielt mit. Sie muss mitspielen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ja, du hast recht, es wurde wirklich wieder höchste Zeit für True Crime. Ihr habt mir das jetzt zunehmend geschrieben und ja, heute ist es endlich soweit. Und es geht um einen der gruseligsten Fälle der Medizin und der ist brandaktuell, denn die Mörder leben noch mitten unter uns. Aber bevor wir in die heutige Folge einsteigen, muss ich mit dir was feiern. Mein Buch Gesundheit kannst du lernen hat es nämlich tatsächlich auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Und ganz ehrlich, das ist nicht meine Auszeichnung, sondern unsere. Du hast zugehört, bestellt, weiterempfohlen, verschenkt, Rezensionen geschrieben. Du hast dieses Buch auf Platz 8 getragen und ich danke dir so sehr dafür. Das war mein Wunsch dieses Jahr, mein Jahresziel. Und es bedeutet mir so viel mehr als ein Aufkleber auf einem Cover. Es geht um das Signal. Da draußen gibt's Menschen wie dich, die keine Lust mehr haben, auf Krankheiten zu warten, sondern die Gesundheit aktiv erschaffen wollen. Und das finde ich mega. Und vielleicht willst du ja das Buch zu Weihnachten verschenken, also Gesundheit verschenken statt Süßigkeiten und Alkohol. Und denk dran, wenn du eine schöne Rezension schreibst und mir davon einen Screenshot mailst, erhältst du von mir die 10-minütige Vagusnerv-Heilmeditation geschenkt, die ich gegen Stress aufgenommen habe für mehr Regeneration, um das Nervensystem wieder auszubalancieren, gerade jetzt, wenn der Vorweihnachtsstress überhand nimmt. Aber in dieser Folge wollen wir dein Nervensystem absichtlich vibrieren lassen. Denn heute geht es um einen echten Kriminalfall aus der Medizin, aus dem du was lernen kannst. Mach dich auf etwas gefasst, es geht um Mord, Missbrauch, seelische und körperliche Gewalt, Lügenmanipulation und einen unfassbaren Fall, der sich erstmal anhört wie eine besonders krasse True-Crime-Serie auf Netflix, aber sie ist leider real und medizinisch so relevant, dass ich möchte, dass du nach dieser Folge nie wieder leichtfertig sagst, die Ärzte werden schon wissen, was sie tun, ohne wenigstens ein bisschen mitzudenken. Es geht um Gypsy Rose Blanchard, das wundersame schwerkranke Mädchen im Rollstuhl, das in Wirklichkeit nie krank war, und um ihre Mutter, Didi, die sie ihr ganzes Leben lang todkrank gemacht hat. Und am Ende liegt Didi selber erstochen im Bett, ermordet. Und die Mörder sind ihre Tochter Gypsy und deren Freund. In der heutigen Folge lernst du, was das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist, wie es aussieht, wenn jemand absichtlich Krankheit inszeniert, welche Warnsignale es gibt, auch in deinem Alltag, und warum dieser Fall leider zeigt, wie das Gesundheitssystem spektakulär versagen kann. Aber lass uns vorne anfangen. Stell dir vor, du siehst ein zartes Kind im Rollstuhl, ein schwerkrankes Mädchen. Sie ist winzig, trägt eine viel zu große Brille, ihr sind die Zähne ausgefallen. Sie hat eine Glatze unter der Mütze und an ihrer Seite immer ihre liebevolle Mutter. Und die Mutter erzählt dir mit ernster Stimme, Gypsy hat Muskeldystrophie. Sie ist ab der Hüfte abwärts gelähmt. Sie kann nicht laufen. Sie kann nicht essen. Sie hat eine Magensonde, einen Schlauch im Magen. So viele Operationen hat sie schon hinter sich. Und sie ist unfassbar tapfer. Du siehst das Kind im Rollstuhl an. Es ist blass. Es ist lieb. Du siehst die Magensonde, den Sauerstofftank, die Mütze. Und du glaubst es. Natürlich glaubst du es. Und genau so hat die Welt Gypsy Rose angesehen. Gypsy wird am 27. Juli 1991 geboren. Ihr Vater ist erst 17, die Mutter 21. Und ihre Mutter Didi erzählt ihr von Anfang an, sie sei schwer krank. Und das erzählt sie auch der Umwelt. Ihre Tochter sei ab Geburt schwer krank und würde nur wenige Jahre leben. Sie hatte Epilepsie, schwere Entwicklungsstörungen, diverse Organschäden. Sie rasiert ihrem Kind den Kopf, damit es nicht so schlimm ist, wenn durch die Chemotherapie die Haare ausfallen. Ihr Kind hätte Leukämie, Schlafapnoe, verschiedene Unverträglichkeiten. Sie setzt ihre Tochter in einen Rollstuhl und ab da heißt es, du kannst nicht laufen. Du darfst deine Beine nicht bewegen, wenn jemand hinschaut. Gypsy bekommt über 15 Jahre lang insgesamt eine Ernährung nur über eine Magensonde. Eine Magensonde muss alle 6 Monate gewechselt werden. Das ist ein schmerzhafter Eingriff. Und das, obwohl Gypsy essen kann. Sie kann schlucken, aber sie darf nicht. Ihre Mutter hat die komplette Kontrolle, nicht nur über die Nahrung, die sie erhält, sondern auch über unzählige Medikamente, die sie ihr so leicht geben kann, über die Magensonde. Teilweise mit schweren Nebenwirkungen. Obwohl Gypsy keine der behaupteten Erkrankungen hat. Sie wird wie ein schwerbehindertes Kind präsentiert, obwohl sie in Wirklichkeit laufen kann, essen und denken. Wie kann das sein, fragst du dich. Und warum? Und jetzt kommt der wichtige medizinische Punkt. Gypsy ahnt sehr früh, dass vieles, was ihre Mutter sagt, nicht stimmen kann. Sie bemerkt ja, dass sie stehen und gehen kann. Sie fühlt ihre Beine. Aber sie spielt mit. Sie muss mitspielen. Erstens aus Angst vor ihrer Mutter, denn ihre Mutter hat sie komplett isoliert. Zum Vater hat sie praktisch gar keinen Kontakt. Sie ziehen regelmäßig um, immer weiter weg vom Vater. Und Gypsy geht nicht zur Schule. Ihre Mutter unterrichtet sie zu Hause. Freunde darf sie nicht treffen. Sie hat keinen Kontakt zu anderen Menschen. Der einzige soziale menschliche Kontakt ist ihre Mutter. Und Gypsy kennt es nicht anders. Natürlich glaubt sie ihrer Mutter und liebt ihre Mutter. Aber je älter sie wird, desto mehr zweifelt sie. Mit 14 läuft sie einmal weg, sucht Hilfe bei den Nachbarn, klopft dort verzweifelt an die Tür, die Nachbarn öffnen und bringen sie sofort zurück zu ihrer Mutter. Daraufhin wird sie 2 Wochen ans Bett gefesselt mit Handschellen und mit einer Hundeleine, die sie mit ihrer Mutter verbindet, sodass die Mutter immer fühlt, immer weiß, wenn Gypsy sich bewegt. Ihre Mutter, Didi, kontrolliert Gypsy. Sie kontrolliert alles. Sie kontrolliert, was Gypsy isst, ob Gypsy isst, welche Medikamente sie wann bekommt. Sogar ihre Ausscheidungen kontrolliert sie. Manchmal lässt sie Didi tagelang hungern. Beim Arzt hält sie Gypsys Hand so fest, dass die Finger blau zusammengequetscht werden, sollte Gypsy falsche Dinge sagen. Zu Hause gibt es Schläge, Drohungen, sie wird angeschrien, gefesselt. Und Didi fälscht sogar das Geburtsdatum ihrer Tochter regelmäßig, damit sie jünger wirkt, damit das Bild vom ewig kindlichen, hilflosen Mädchen besser passt. Und die Umwelt ist begeistert. Eine alleinerziehende Mutter, die ihre schwerkranke Tochter alleine durchbringt und das mit dieser liebevollen Energie. Die beiden erscheinen immer zusammen, meistens halten sie Händchen, manchmal haben sie sogar denselben Nagellack. Die Umwelt ist begeistert und berührt. Eine so innige Verbindung zwischen Mutter und Tochter, sie sind unzertrennlich. Und nach Hurricane Katrina verlieren sie ihr Haus und bekommen ein neues. Von einer Hilfsorganisation, komplett mit Rollstuhlrampe und Whirlpool. Wohltätigkeitsvereine, Stiftungen, TV-Beiträge, Reisen nach Disney World, Spendenaktionen. Gypsy wird sogar von einer Organisation für Kinder mit Ernährungssonden als Kind des Jahres ausgezeichnet. Und hier kommt sie, die erste unbequeme Wahrheit. Das System belohnt diese Mutter. Ärzte, Organisationen, Medien, alle glauben die Geschichte von Didi. Und Didi strengt sich dafür auch unglaublich an. Nach dem Hurricane lässt sie alle Medizinakten verschwinden und behauptet, diese wären im Hurricane verloren gegangen. Wird ein Arzt misstrauisch, wird er sofort gewechselt. Was hier passiert, hat einen Namen. Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. In der modernen Fachsprache sagt man faktische Störung einem anderen auferlegt. Was bedeutet das? Während beim klassischen Münchhausen-Syndrom jemand sich selbst krank macht, manipuliert oder Symptome erfindet, um Aufmerksamkeit zu bekommen als Patient, passiert beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom das Ganze auf dem Rücken einer anderen Person. In aller Regel einer anderen von dem Täter abhängigen Person. Meistens ein Kind. Typisch ist, die betreuende Person ist oft eine Frau, sogar oft eine Mutter. Sie erfindet Krankheiten, sie erfindet Symptome, sie manipuliert Befunde, sie führt unnötige, manchmal sogar schmerzhafte und gefährliche Behandlungen herbei, auch Operationen, nur um selbst als hingebungsvolle, unermüdliche, aufopferungsvolle Pflegeperson dazustehen. Der Kick ist nicht die Gesundheit des Kindes, der Kick ist die Aufmerksamkeit. Das Mitleid, die Bewunderung, die Anerkennung, das Gefühl, gebraucht zu werden, die Anerkennung als Heldin dazustehen, die das schwere Schicksal so unermüdlich meistert. Und die Gesundheit des Kindes ist egal. Und genau das siehst du bei Didi. Aber niemand sieht es zu dem Zeitpunkt. Und Didi macht es gut. Sie allein spricht mit den Ärzten. Nur sie organisiert alle Unterlagen, Behandlungen, Befunde, Operationen. Sie sagt, lassen wir das Kind da raus. Das Kind versteht das nicht. Ich erkläre ihm das. Und damit ist ihre Tochter Gypsy ein Objekt, ein Projekt, die Bühne. Sie lässt ihr sogar die Speicheldrüsen operativ entfernen, weil sie behauptet, ihr Kind könne nicht essen. Sie gibt ihr absichtlich Medikamente, von denen sie weiß, dass Gypsy sie nicht verträgt, um dann mit den massiven Nebenwirkungen eine neue Erkrankung zu dokumentieren, zum Beispiel eine Zuckerunverträglichkeit, die Gypsy gar nicht hat. Und das ist ein weiteres wichtiges Merkmal. Bei Münchhausen-Stellvertretern reden Angehörige meistens sehr viel und sehr überzeugend. Sie sind informiert, engagiert, detailgenau und sehr beschützend. Und das Kind selbst ist meistens still, angepasst, unsicher, ruhig und wie zu lieb für sein angeblich schweres Schicksal. Und an dieser Stelle kannst du dir eine Frage merken, wenn du so etwas einmal beobachten solltest. Wer profitiert emotional von der Krankheit? Das kann ein wichtiger Hinweis sein. Zurück zu Gypsy. Sie wächst auf in dieser künstlichen Krankheit. Sie besucht zwar Fantasy- und Science-Fiction-Conventions im Rollstuhl mit Mütze oder Perücke, aber im Außen ist sie die süße, tapfere, schwerkranke Heldin und im Innen ein junges Mädchen, das völlig verstört ist, weil es merkt, dass hier etwas ganz, ganz falsch ist. Sie fängt an, Männer online kennenzulernen. Einmal versucht sie abzuhauen. Aber es dauert keine 4 Stunden, da hat ihre Mutter sie gefunden. Sie zeigt ihr gefälschte Papiere und bedroht sie, dass sie nirgendwohin fliehen kann. Sie zerstört Gypsys Computer und ihr Handy mit einem Hammer und verspricht Gypsy, sollte sie noch einmal versuchen wegzulaufen, würde sie als nächstes ihre Finger mit dem Hammer zerstören. Didi erzählt Gypsy auch, sie habe bei der Polizei hinterlegen lassen, dass Gypsy geistig behindert sei. Und damit erhält Gypsy eine klare Botschaft. Wenn du Hilfe suchst, glaubt dir niemand. Das ist psychologische Kriegsführung. Und ein weiterer wichtiger Punkt beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das Opfer befindet sich in einer kompletten Abhängigkeit. Meist sind die Opfer entweder selber davon überzeugt, wirklich krank zu sein, wie sollen sie es auch besser wissen, oder sie ahnen zwar, dass etwas nicht stimmt, trauen sich aber nicht, die Wahrheit zu sagen und schon gar nicht zu fliehen. Wohin denn auch? Sie kennen nichts anderes.
Werbung.
Kennst du das? Du bist auf der Suche nach einem leckeren Snack, aber hast irgendwie ein schlechtes Gewissen bei Chips und Schokolade, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Zum Beispiel, weil du mein Buch gelesen hast oder meinen Podcast hörst. Finde ich gut. Aber ich habe auch eine Lösung für dich. Koro heißt die Lösung. Lecker, haltbar, qualitativ, hochwertig. Und dabei gibt's Überraschendes und Ungewöhnliches, wie Pflaumen in dunkler Schokolade oder gepufftes Obst, aber auch Bekanntes wie Spekulatius, gebrannte Mandeln oder Bio-Lebkuchenherzen mit Kirschfüllung. Und noch besser, für meine Shot-Unity hat Koro eine Überraschung. Mit dem Code GESUNDHEIT, Groß- und Kleinschreibung ist egal, kannst du nochmal 5% auf das gesamte Sortiment sparen. Also schau doch mal vorbei auf koro.com und spar mit dem Code GESUNDHEIT 5% auf deine nächste Bestellung. Dein Weihnachten kann köstlich werden. Versprochen. Alle Details, den Code und den Link findest du wie immer auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Irgendwann, als Gypsy älter wird, lernt sie einen Mann kennen, Niklas Gordeon. Online. Ein Mann mit eigenen psychischen Problemen. Es entsteht eine Beziehung, erst nur im Netz, auch mit Rollenspielen, dann BDSM-Fantasien und Fluchtplänen. Gypsy kennt keine Beziehung, außer die zu ihrer Mutter, und sie verliebt sich in diesen dominanten Mann. Er verspricht ihr, dass er sie retten will. Und irgendwann planen die beiden den Mord an Gypsys Mutter. 2015 reist Niklas nach Springfield zu Gypsy. Sie lässt ihn nachts ins Haus, gibt ihm ein Messer, Handschuhe, Klebeband. Und dann versteckt sie sich selbst im Bad und hält sich die Ohren zu, um die Schreie ihrer Mutter nicht zu hören. Im Schlafzimmer sticht Niklas 17 Mal Didi in den Rücken, während sie schläft. Danach haben Gypsy und Niklas Sex im Nachbarzimmer, nehmen Geld aus dem Haus und verschwinden. Eiskalt. Unfassbar. Ja, das finde ich auch. Aber ich finde auch, dieser Mord ist nicht der Anfang, sondern das Ende einer jahrelangen Folter. Das Ende von seelischem und körperlichem Missbrauch. Und spannend ist, was danach passiert. Freunde und Nachbarn machen sich Sorgen. Nicht nur, weil sie nichts von Didi hören und Gypsy, sondern weil auf dem gemeinsamen Facebook-Profil seltsame Nachrichten auftauchen, die Gypsy und ihr Freund selber posten. Die Nachbarn fahren zum Haus, klingeln, niemand öffnet, das Auto steht da, die Rollstühle stehen im Haus, das Licht ist aus. Irgendwann rufen die Nachbarn die Polizei, die die Tür aufbricht und eine schreckliche Entdeckung macht. Didi liegt tot in ihrem eigenen Blut im Bett und Gypsy ist verschwunden. Die ersten Reaktionen sind Panik und Schock. Wo ist das arme, kleine, schwerkranke Mädchen? Ohne Rollstuhl, ohne Medikamente und ohne Versorgung. Es kann nicht überleben. Es werden Suchaktionen gestartet, Spendenaktionen, ein GoFundMe für die Beerdigung, sogar für Gypsys Beerdigung, weil die meisten denken, das arme Kind muss schon gestorben sein. Doch dann kommt der Wendepunkt. Die Polizei findet anhand der IP-Adresse die Spur nach Wisconsin, zu Niklas' Familie. Sie stürmen das Haus und finden eine junge Frau. Ohne Rollstuhl, ohne Magensonde, auf eigenen Beinen. Es ist Gypsy. Und sie kann laufen. Und sie sieht gar nicht sterbenskrank aus. Diese Szene ist aus medizinischer Sicht ein Schlag ins Gesicht des Systems. Jahrelang haben unzählige Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Gutachter, Organisationen, Medien, Nachbarn, Spender, alle dieses eine Bild unterstützt. Schwerkrankes, behindertes Mädchen braucht Hilfe. Und dann steht Gypsy da, plötzlich normal, auf zwei Beinen. Und die Welt ist fassungslos. Wie konnte das passieren? Tatsächlich sind beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom typischerweise viele Strukturen blind und das ist gar nicht bös gemeint und es ist auch nachvollziehbar, aber trotzdem nicht gut. Viele behandelnde Ärzte, ständig wechselnde Kliniken, wer neu dazukommt, vertraut normal den Vorbefunden, statt von null an alles kritisch neu zu prüfen. Verständlich, aber kritisch. Eine überzeugende, dominante Betreuungsperson, die sich auskennt, die kooperativ ist, freundlich, informiert und das Kind beschützen will. Sie hat einen Ordner voller Unterlagen, kennt alle Fachbegriffe und das Personal ist erstmal angenehm überrascht. Die Mutter ist kompetent und arbeitet mit. Und ein Kind, das überangepasst ist, kein schwieriger Patient, sie ist brav, devot, vielleicht manchmal etwas reifer oder etwas kindlicher, als es dem Alter entspricht, aber auf jeden Fall unauffällig. Das sind typische Strukturen. Und ein System, das eigentlich helfen will und das in Wirklichkeit schwachen Menschen Stütze bieten will. Aber in diesem Fall sind Hilfsorganisationen, Spenden, Medienberichte und Preise ein Verstärker. Sie verstärken das Verhalten des Täters. So schwierig diese Wahrheit auch ist, aber Didi wurde massiv darin bestätigt, Krankheit zu inszenieren. Es gab für Didi nicht nur keine Konsequenzen, sondern im Gegenteil Belohnungen, Häuser, Reisen, finanzieller Support, Bewunderung. Gypsy ist ihre Einkommensquelle. Und jetzt kommt der nächste schwierige Teil der Wahrheit. Ja, das ist ein Verbrechen, ein schreckliches Verbrechen. Aber es ist auch eine schwere psychische Störung. Menschen mit Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom haben oft selbst massive Traumata, Persönlichkeitsstörungen, Bindungsstörungen. Sie können normale Nähe nicht leben, nicht erleben, nicht aushalten. Sie erleben Bedeutung nur über Krankheit. Sie brauchen das kranke Kind als Projektionsfläche für die eigene innere Not. Das entschuldigt gar nichts. Aber es kann erklären, warum diese Menschen so unfassbar lange und konsequent diese Dinge tun, diese Rollen spielen, ohne Mitleid, ohne auszusteigen. Gypsy wird am Ende wegen Beihilfe zum Mord zweiten Grades verurteilt und erhält 10 Jahre Haft. Das Verfahren zieht die ganze Welt in ihren Bann und ist in allen Medien. Sie kommt nach 7 Jahren auf Bewährung frei, und zwar im Dezember 2023. Niklas wird wegen Mordes ersten Grades zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Chance auf Bewährung. Und heute? Heute ist Gypsy eine Medienfigur. Über sie gibt es Dokumentationen, etliche Podcast-Folgen, ganze Serien, Interviews, Reality-Shows. Ihre Geschichte fasziniert, schockiert, polarisiert. Auf Instagram hat sie 917.000 Follower. Ich habe gerade noch mal ihre Stories gesehen. Am 28. Dezember 2024, ein Jahr nach ihrer Entlassung, ist sie Mama geworden und hat eine gesunde Tochter namens Aurora geboren. Aber der wichtigste medizinische Punkt geht in der Dramatik oft unter. Das hier ist ein Paradebeispiel für Münchhausen-Stellvertreter. Schrecklich, oder? Aber diese Krankheit gibt es. Was kannst du daraus für dich mitnehmen? Ganz konkret. Erstens, Krankheit kann auch gemacht sein. Nicht alles, was nach krasser Diagnose klingt, ist automatisch wahr. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist zwar selten, aber es kommt vor. Es bedeutet nicht, dass du jetzt jedem misstrauen sollst, aber gesunder Zweifel, Nachfragen, Zweitmeinung einholen kann Sinn machen. Das ist kein Angriff auf Ärzte oder Angehörige. Das ist verantwortungsvoll. Und zweitens, achte auf Muster, auffallend engagierte Angehörige und ein stilles Kind. Wenn du immer wieder hörst, wie unfassbar krank jemand ist, wie schwer und komplex alles sei und gleichzeitig ist das Kind nie oder kaum alleine beim Arztgespräch, sind Mutter, Vater extrem dominant, ist die Zahl der Diagnosen unendlich lang, aber wenig klar, laufen eine Menge Therapien, häufen sich Diagnosen, Symptome, ohne dass etwas besser wird oder klar ist, was eigentlich medizinisch passiert, dann darf eine Lampe angehen. Und drittens, schau, wer im Mittelpunkt steht. Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom geht es emotional nicht um den Patienten, sondern immer um die Person, die den Patienten begleitet. Wer bekommt denn die Bewunderung? Wer erzählt die Geschichte ständig dramatisch? Wer wirkt fast zufrieden, in Anführungszeichen, in dieser Rolle der Leidenden? Aber Achtung, viertens, bitte verwechsel das nicht mit sich kümmern. Es gibt unglaublich viele Angehörige, die sich liebevoll kümmern, aufopfern, erschöpfen, die müde sind und trotzdem liebevoll sich um wirklich kranke Mitmenschen kümmern. Diese Menschen sind dankbar, wenn Erkrankungen und Beschwerden besser werden. Diese Menschen wollen Entlastung. Sie freuen sich, wenn sie Unterstützung erhalten, aber hier geht es immer um den Patienten. Beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom dagegen ist die Besserung fast eine Bedrohung. Es darf keine Heilung geben. Je gesünder das Kind, desto weniger Aufmerksamkeit. Wenn du also einen Verdacht hast, dann geh bitte nicht allein auf Detektivmodus. Wenn du beruflich im medizinischen oder pädagogischen Umfeld arbeitest, gibt es Meldewege, Kinderschutzgruppen, Jugendämter, interne Teams. Wenn du es im privaten Umfeld sehen solltest, bitte sprich mit Fachleuten. Geh nicht direkt in die offene Konfrontation, denn es besteht die Gefahr, dass das Opfer, meistens das Kind, danach noch stärker kontrolliert wird. Dieser Fall zeigt auch, wie wichtig dein eigenes persönliches Gesundheitswissen ist. Das ist ja immer meine Mission. Hätte auch nur ein Teil der beteiligten Menschen, Nachbarn, Freunde, Bekannten, Zuschauer, Ärzte, Pflegepersonal, wer auch immer gesagt, da passt was nicht zusammen. Diese Diagnosen sind nicht belegt. Wir haben nicht wirklich Erklärung für die Befunde. Wir überprüfen alles nochmal neutral in der Zusammenschau. Wir sprechen alleine mit dem Mädchen oder. Dann wäre vielleicht, möglicherweise, Gypsys Leben anders verlaufen. Wir wissen es nicht, aber Wissen ist wichtig. Vielleicht hätte es keinen Mord gebraucht, um aus der Gefangenschaft zu kommen. Für dich heißt das, verlass dich niemals blind, lerne Fragen zu stellen, lerne grundlegende medizinische Zusammenhänge zu verstehen. Nicht um Arzt zu spielen, darum geht's nicht, sondern um nicht komplett ausgeliefert zu sein und um wach hinschauen zu können. Deswegen mache ich doch diesen Podcast. Deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Damit du erkennen kannst, wie Gesundheit funktioniert und wie krank ein System tatsächlich manchmal sein kann, das eigentlich heilen soll. Und deswegen kommen wir hier direkt zu deinen
Hausaufgaben.
Hausaufgaben für diese Woche. Beobachte einmal in deinem Umfeld, bei dir selbst oder in deiner Familie, wie eigentlich über Krankheit gesprochen wird. Ist Krankheit bei euch etwas, das passiert? Oder gibt es Muster, bei denen du merkst, vielleicht gibt ein Symptom auch mal Vorteile? Nähe, Aufmerksamkeit, Entlastung, du musst was nicht machen, Bedeutung. Nicht um anzuklagen, nur, einzig und allein, nur um ehrlich hinzuschauen. Wo benutze ich vielleicht selbst unbewusst Symptome, um etwas zu bekommen, was ich anders mich nicht traue einzufordern oder um etwas zu vermeiden, wo ich mich nicht traue, es auszusprechen? Wo kann ich lernen, direkte Bedürfnisse auszusprechen? Deswegen fände ich schön, wenn du 7 Tage lang das hier machen würdest. Tag 1 nur beobachten. Beobachte deine Sprache über Krankheiten. Schreib dir abends auf, welche Sätze habe ich heute über Gesundheit, Krankheit gehört oder selbst gesagt. Wie oft fällt ich kann nicht, weil? Und bei wem bringen Symptome automatisch mehr Aufmerksamkeit? Am 2. Tag geh einmal ehrlich durch dein Leben und schreib auf 3 Situationen, in denen du krank warst und besonders viel Aufmerksamkeit, Nähe oder Schonung bekommen hast. Wie haben deine Eltern oder Partner reagiert? Welche Botschaft hast du über Krankheit verinnerlicht vielleicht? Krank ist gleich? Tag 3. Wenn Symptome etwas bringen, heute schau doch bitte mal auf Gewinn und Preis. Schreib dir auf 2 bis 3 Situationen, in denen Krankheit oder Erschöpfung dir einen Vorteil gebracht hat. Das ist keine Anklage, nur rein deskriptiv. Zum Beispiel, du musstest etwas nicht machen, du hast Ruhe bekommen, Verständnis erhalten, du konntest irgendwo aussteigen. Was hättest du dir eigentlich gewünscht ohne Symptome oder Krankheit? Und wie könntest du dieses Bedürfnis das nächste Mal ehrlich direkt aussprechen, anstatt über deinen Körper oder Symptome zu gehen? Tag 4, Red Flags erkennen können. Heute trainierst du deine Alarmlampe. Schau dir eine Doku an, eine Serie, Nachrichten oder eine Geschichte, in der jemand krank ist, und schreib danach auf, wer erzählt die Geschichte, der Betroffene oder die Begleitperson, wer bekommt die meiste Aufmerksamkeit und gibt es Widersprüche in einer langen Liste an Diagnosen. Tag 5, dein Arztfragen-Set. Heute baust du dir Schutz auf durch kluge Fragen. Schreib dir einen Fragenkatalog für deinen nächsten Arztbesuch. Welche 3 Dinge will ich auf jeden Fall verstehen? Diagnose, Ursachen, Alternativen. Welche Untersuchungen sind wirklich nötig und warum? Und woran merke ich, dass eine Therapie bei mir wirkt? Und was tun wir, wenn sie es nicht tut? Tag 6, Verantwortung sortieren. Heute klärst du auf, wofür du wirklich zuständig bist. Schreib dir auf 2 Spalten A und B. A, wofür übernehme ich vielleicht zu viel Verantwortung für die Gesundheit meines Partners, meiner Eltern, meiner Kinder? Spalte B, wo übernehme ich vielleicht zu wenig Verantwortung, meistens für mich selbst, Schlaf, Bewegung, gesundes Essen, Stressmanagement. Und markiere dir je einen Punkt aus Spalte A und aus Spalte B, den du in den nächsten 7 Tagen mini-korrigieren willst, verbessern. Tag 7, dein Gesundheitsmanifest. Heute ziehst du eine persönliche Konsequenz. Schreib dir 5 bis 7 Sätze auf als Manifest. Wie willst du in Zukunft mit Krankheit und Gesundheit umgehen? Welche Rolle soll dein Körper spielen? Warnsystem, Opfer oder Partner? Dein Best Buddy, das wäre mir am liebsten, dein bester Freund. Und wie willst du mit der Gesundheit anderer umgehen, ohne diese zu kontrollieren. Und dieses 7-Tage-Protokoll kannst du am Ende einmal komplett durchlesen, dann legst du es weg und schau nach 3-4 Wochen nochmal drauf. Ich wette, du wirst klarer sehen als vorher, welche Muster bei dir laufen und wo du deine Gesundheit aktiver, bewusster und freier gestalten kannst. Und auf jeden Fall solltest du dir das Anfang nächsten Jahres nochmal anschauen, wenn die guten Vorsätze kommen und wir alle noch gesünder und bewusster leben wollen. Ich bin ja immer der Meinung, du kannst das jetzt schon machen, du musst nicht auf Neujahr warten, aber mach so, wie du meinst. Und wenn du mich auf Steady unterstützt, dann sende ich dir dieses Protokoll, dieses Hausaufgabenprotokoll, extra für dich praktisch und ansprechend designt, kostenlos zu per Mail automatisch. Sei bewusst, sei mindful und sei bitte wachsam. Für dich, für Kinder, für Menschen, die weniger Macht haben als du. Für deine Gesundheit. Lerne Gesundheit. Kauf gerne mein Buch, verschenk es und lass uns diese Gesundheitsbewegung immer größer machen. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, erfolgreichen, selbstbestimmten und verantwortungsvollen, glücklichen Tag, trotz Jahresendstress, trotz Vorweihnachtsstress. Ich freue mich auf dich. Bis nächsten Mittwoch, deine Cordelia. Ciao.